Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zu unserer kleinen, feinen Literatursendung. Justin Steinfeld gehörte zu jener Sorte tragischer Schriftsteller, deren Werke erst nach ihrem Tod entdeckt werden. Denn als sein einziger Roman »Ein Mann liest Zeitung« 1984 veröffentlicht wurde, da war Steinfeld schon 14 Jahre tot. Nun liegt eine Neuausgabe seines Emigrantenromans vor. Dazu hier gleich mehr. Zuerst sprechen wir heute über Thilo Krause und damit über einen preisgekrönten Lyriker, der 1977 in Dresden, also noch in der DDR, geboren wurde. Schon länger aber lebt Thilo Krause in Zürich und wie zuletzt auch schon seine DDR-sozialisierten Dichterkollegen Uwe Kolbe und Lutz Seiler hat nun auch Thilo Krause den Genresprung gewagt, vom Dichter hinüber zum Romanautor. Elbwärts, so heißt Krauses erster autobiografisch grundierter Roman und der handelt von einem dem Autor nicht unähnlichen Ich-Erzähler, der nach langer Zeit wieder in die Gegend seiner Kindheit zurückkehrt. Genauer gesagt nach Sachsen, ins Gebiet rund um das Elbsandsteingebirge. Und dort muss Krauses Heimatrückkehrer feststellen, nicht nur er selbst, sondern auch sein altes Zuhause. Das hat sich seit der Wiedervereinigung ziemlich verändert. Aber ein dunkler Schatten der Vergangenheit, der ist trotzdem immer noch für den Helden da. Jörg Maggenau berichtet.
Die Kindheit ist ein unzugängliches Gelände. Trotzdem zieht es den Ich-Erzähler von Thilo Krauses elbwärts dorthin, wo er im Elbsandsteingebirge bei Pirna aufgewachsen ist. 20 Jahre sind seitdem vergangen. Als Jugendlicher verließ Krauses Erzähler die Gegend, mit Mitte 30 kehrt er nun zurück. Denn ein Ereignis, das seine Kindheit prägte, ließ ihn nie los. Zusammen mit seinem Freund Vito kletterte er damals in den bizarren Felsformationen herum, bis Vito bei einer waghalsigen Tour abstürzte und dabei ein Bein verlor. Seitdem fühlt sich der Erzähler schuldig, auch wenn die Amputation von Vitos Bein wohl eher die Folge eines ärztlichen Kunstfehlers war. Jetzt sitzt er wieder oben auf einem Felsen, schaut hinab auf das Dorf seiner Herkunft und auf den Nachbarort, in dem er mit Frau und kleinem Töchterchen ein Haus bezogen hat. Doch die Vergangenheit ist stärker als die Gegenwart. Krauses Dorfrückkehrer ist arbeitslos und hat auch keinerlei Ambitionen, außer eben der, mit dem alten Freund Vito wieder ins Gespräch zu kommen. Für seine Frau interessiert er sich kaum, so dass sie, die als Krankengymnastin in der nahen Stadt arbeitet, ihn schließlich verlässt und die ganze Zeit über eine konturlose Schattengestalt bleibt. Die Hauptrolle in Thilo Krauses Elbwärts spielt die Landschaft, schon deshalb, weil sie die einzige Brücke in die Vergangenheit ist.
Jeden Tag zogen wir hoch in den Wald, wo die Felsblöcke wie Häuser zwischen den Stämmen lagen. Eine Stadt aus Sandstein, nur für uns. Wir schlichen durch die Felsgassen, erkundeten Block um Block. Es gab die niedrigen, die flachen, viele kaum mehr als 2-3 Meter hoch. Andere waren steil von allen Seiten, moosbewachsen und von Kiefernadeln beschauert. Grüne Kolosse, zu denen wir ehrfürchtig aufschauten.
Der Ich-Erzähler teilt mit seinem Autor Thilo Krause nicht nur die Herkunftsregion, sondern auch das Alter. Krause, der 2012 in die Schweiz zog und dort mit 2 Lyrikbänden hervorgetreten ist, wurde 1977 in Dresden geboren. Er erlebte also noch die DDR-Gesellschaft, war aber zu jung, um von ihr nachhaltig geprägt zu werden. Das gilt auch für seinen Erzähler und dessen Erinnerungen, in denen die DDR nur noch als Kulisse dient – wenn der Fahnenappell in der Schule oder die auf Lücke ausgerichteten, die leere, verbergenden Regale im Dorfkonsum geschildert werden. Auf der Gegenwartsebene geistern außerdem ein paar Nazis durch den Text. Es gibt ein Nazi-Camp oben im Wald, über das man aber nichts Näheres erfährt. Und am Ende der Geschichte, als die Elbe mit Macht über die Ufer tritt und die nahe Stadt unten im Tal im Hochwasser versinkt, bricht die latente Fremdenfeindlichkeit der Bewohner hervor. Die Tschechen sind schuld am Hochwasser, so heißt es, weil sie angeblich einen Staudamm geöffnet hätten. Doch auch diese politisch brisanten Ereignisse bleiben ohne Erklärung in Krauses Roman. So wenig, wie es eine Brücke in die Vergangenheit gibt, So wenig wird der Zusammenhang zwischen DDR-Geschichte, den Transformationen nach der Wende und provinzieller Engstirnigkeit erörtert. Tatsächlich kann der Erzähler schon deshalb keinen Erklärungsansatz für die fremdenfeindlichen Tendenzen finden, weil er in seinem narzisstischen Schmerz viel zu sehr mit sich selbst und seiner eingebildeten Schuld beschäftigt ist, als dass er sich für gesellschaftliche Probleme interessieren würde. Er nimmt ja noch nicht einmal seine Frau zur Kenntnis, sondern verschwindet lieber in den Wäldern und zwischen den Felsen und zwischen damals und heute.
Heute Morgen habe ich auf meinem Riff gesessen, wenn es noch meines ist. Ein windiger Tag. Unter mir schwankten die Kiefern hin und her. Ich habe gedacht, wie das sein muss, sich so hin und her wehen zu lassen und doch immer am selben Ort zu sein. Oben schwankt es, unten steckt man fest. Da muss man gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo hinzuwollen, weder nach Hause noch weg von zu Hause, wo immer das ist.
Dieser Heimatsucher, der nirgendwo ankommen kann, ist eine romantische Figur. Die Heimat, nach der er sich zurücksehnt, gibt es nicht mehr. Er ist dort zu einem Fremden geworden. Die Waldeinsamkeit ist sein Ort, die Vergangenheit seine Sehnsucht. Und immer wieder spiegeln sich die Stimmungen seiner Seele in Wetter und Landschaft. So erinnert er sich einmal an ein großes Gewitter, das er auf einem Felstableau erlebte, während er seinem einbeinig gewordenen Freund Vito unten am Fuße des Riffs über ein selbstgebautes Dosenschnurtelefon wie ein Radioreporter Bericht erstattete und für den Freund dabei den Untergang der nahen Stadt in einem Feuersturm herbeifantasierte. Diese Erinnerungsbilder sind die stärksten Szenen des Romans, der jedoch daran krankt, dass er nie über den engen Bewusstseinshorizont seines Erzählers hinausfindet. Trotz der Schuld- und Vergangenheitsfixierung wird die Gegenwart in einem penetranten Präsens erlebt, das dadurch noch einmal gesteigert wird, dass die Dinge sich für Krauses Erzähler nicht einfach bloß ereignen, sondern immerzu gerade jetzt beginnen. In diesem Roman regnet es also nicht einfach nur, sondern es beginnt zu regnen. Der Held raucht nicht einfach eine Zigarette, sondern beginnt eine zu rauchen und so weiter viele hundertmal. Das klingt so, als würde jemand unentwegt in ein Diktaphon sprechen oder mitschreiben, schon während er noch agiert, sogar dann, wenn der Erzähler von einer Brücke herab ins Hochwasser der Elbe eintaucht.
Ich lasse mich vom Geländer heruntergleiten, mache einige Züge hinüber zu unserem Auto. Ich atme tief ein, versuche Sauerstoff in mich hineinzupumpen. Dann tauche ich unter. Ich traue mich auch, die Augen zu öffnen, sehe aber rein gar nichts.
Gegenwart macht blind. Der Gewinn an Unmittelbarkeit, den das Präsens bietet, wird bezahlt mit mangelndem Durchblick. Das Präsens verführt dazu, auch alles Nebensächliche mit zu erwähnen, bloß weil es sich eben jetzt gerade ereignet. Der Erzähler ist für das Erzählte gar nicht verantwortlich, weil der Augenblick entscheidet. Es fehlt der zeitliche Abstand und damit die Möglichkeit der Reflexion und der Distanz. So geht das Erzählen im Präsens und in der Ich-Form in sich selbst und in sehr viel Überflüssigem unter. In Elbwärts ist die unmittelbare Gegenwartsform darüber hinaus aber schon deshalb grundverkehrt, weil sie dem vergangenheitsverfallenen Helden so gar nicht entspricht. Stilistisch führt das dazu, dass trotz einer Aneinanderreihung kurzer Hauptsätze immer zu viele Worte nötig sind, zu viele Adjektive, von denen zu viele zu abgedroschen sind. Wenn der Erzähler mit Vito raucht, fingert er die Zigarette selbstredend nervös heraus, atmet hastig ein, hält die Luft lange im Mund, bevor sie in die Lunge gleitet, verschluckt sich, hustet. Das dauert, das ist wenig originell und strapaziert beim Lesen die Geduld. So ermüdet der in einzelnen Abschnitten durchaus gelungene Roman mehr und mehr, bis man am Ende dankbar ist für die geschilderte Hochwasserkatastrophe. Doch sogar da, in der Dramatik des Augenblicks unter Wasser, reißt nichts mit, entsteht trotz Präsens keine Dynamik, sondern nur eine zähe, dickflüssige Gegenwart.
Also, auch wenn Krauses Debütroman gerade erst mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet wurde, unser Kritiker Jörg Maggenau war trotzdem nicht so ganz überzeugt von Elbwärts, dem ersten autobiografischen Roman des aus Dresden stammenden Lyrikers Thilo Krause. Publiziert wurde der Roman im Münchner Hansa Verlag, 206 Seiten, 22 Euro. Um den Verlust der Heimat, allerdings sehr viel drastischer, geht es auch in Justin Steinfelds Roman »Ein Mann liest Zeitung«. Denn darin hat der 1970 verstorbene Journalist sein eigenes Immigrantenschicksal verarbeitet. Justin Steinfeld, 1886 in Kiel geboren, war jüdischer Herkunft. 1933 wurde er dann von der Gestapo verhaftet und im KZ Fuhlsbüttel interniert. Von hier aus aber gelang Steinfeld glücklicherweise die Flucht und er schaffte es, sich danach bis nach Prag durchzuschlagen. Als dann aber die Nazis 1938 auch in der Tschechoslowakei einmarschierten, da musste der Immigrant mit Frau und Kind schon wieder fliehen und er gelangte schließlich über Polen nach England, wo Justin Steinfeld bis zu seinem Tod 1970 lebte. Die Veröffentlichung seines einzigen Romans, »Ein Mann liest Zeitung«, die hat er dann leider nicht mehr erlebt, der 1984 erstmals im Malik Verlag erschien. Der Frankfurter Schöffling Verlag, der hat Steinfelds Immigrantengeschichte nun ganz neu aufgelegt. Und wie sich die heute, über 80 Jahre nach ihrer Entstehung, liest, das sagt uns André Klahn.
Ein Mann ohne besondere Eigenschaften steht im Mittelpunkt von Justin Steinfelds Roman. Leonard Glanz heißt er. Anpassungsfähigkeit gehört zu seinen hervorstechenden Charakterzügen. Glanz selbst sieht sich als demokratischen Menschen, ein deutscher Jude und moderater Mann der Mitte, worunter Glanz versteht, gerecht nach links genauso wie nach rechts zu sein. Was damit gemeint ist, nach allen Seiten hin offen zu bleiben, denn man weiß ja nie, wer oder was politisch noch kommt. Schließlich sind die Zeiten bewegt. Die Nationalsozialisten haben gerade die Macht übernommen. Von Beruf ist Leonard Glanz Kaufmann, Getreidehändler oder besser, er war es. Denn seine Wetterwendigkeit konnte nicht verhindern, dass die Firma 1933 arisiert worden ist. Sein langjähriger Prokurist hat sie handstreichartig übernommen und Glanz ist daraufhin in die Tschechoslowakei geflohen, wo er seine beschäftigungslosen Tage in einem Prager Café verbringt, Zeitung lesend.
Was liest ein Mann wie Leonhard Glanz zuerst in der Zeitung? Hinten bei den Annoncen der Stellenmarkt. Allerdings wusste Leonhard Glanz aus nun bereits achttägiger Immigrantenerfahrung, dass ihn dieser Teil der Zeitung eigentlich am allerwenigsten anging. Er machte sich noch nicht strafbar, indem er die Rubrik der offenen Stellen las. Aber er würde sich strafbar machen, wenn er sich um einen freien Arbeitsplatz bewarb. Immigranten dürfen keinen Arbeitsposten annehmen.
Ursachen und Wirrungen, so lautete der Titel, den Steinfeld seinem einzigen zu Lebzeiten unveröffentlichten Roman eigentlich hätte geben wollen. Als der neue Malik Verlag das Buch dann schließlich doch 1984, 14 Jahre nach Steinfelds Tod, herausbrachte, stand »Ein Mann liest Zeitung« auf dem Buchdeckel. Und damit ist die Rahmenhandlung tatsächlich auch schon auf den Punkt gebracht. Sie besteht nämlich schlicht darin, dass ein aus allen Zusammenhängen gefallener Mann sich im Café durch die Journale blättert und von den Nachrichten dazu anregen lässt, über den Lauf der Zeit und das eigene Schicksal nachzudenken. Ein Romanschicksal, das dem Leben Steinfelds von den biografischen Daten her auffallend ähnlich ist. Denn wie sein Held Leonhard Glanz stammte auch der 1886 in Kiel geborene Justin Steinfeld aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Wie die Hauptfigur lebte auch Steinfeld in Hamburg, bis er sich nach mehrfacher Verhaftung durch die Gestapo gezwungen sah, 1933 nach Prag zu emigrieren. Doch mit den äußerlichen Lebensstationen enden die biografischen Parallelen zwischen dem Autor und seiner Hauptfigur dann auch schon. Anders als Glanz war Steinfeld nämlich ein hellsichtiger und couragierter politischer Kopf. In der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Die Tribüne ging er mit den deutschen Verhältnissen scharf ins Gericht. Als Kritiker der Nationalsozialisten war Steinfeld schon vor 1933 in Erscheinung getreten. Und als Erzähler begleitet er in »Ein Mann liest Zeitung« den Prozess der politischen Bewusstwerdung, den Leonhard Glanz im Laufe des Romans durchläuft, mit resignativem Spott.
Leonhard Glanz, verknautschter Mann, dessen Gedanken jetzt anfangen, gleich noch unbeholfenen Schmetterlingen aus den Puppen auszuschlüpfen, fällt dir bei diesen Betrachtungen eines zeitverschwendenden Zeitungslesers gar nichts ein, was dich angehen könnte? Nichts als nur zu moralischer Entrüstung antreibendes Erstaunen? Und wenn du nun gar im Zorn mit der Hand auf den Tisch schlagen wirst, dass die drei Gläser mit dem schon lauwarm gewordenen Wasser auf den Nickelteller überpanschen, was dann?
Hier der mittelmäßige und weitgehend apolitische Leonhard Glanz, da der scharfsinnige Erzähler, der um den fatalen Fortgang der Weltgeschichte weiß. Als Konstruktionsprinzip für einen über 400 Seiten starken Roman taugt dieses Arrangement nur bedingt. Die Figur Leonhard Glanz gewinnt bemerkenswert wenig Kontur. Für Steinfeld ist sie lediglich als Typus, als Vertreter des assimilierten jüdischen Bürgertums interessant. Schon bald lässt Steinfeld seinen Protagonisten im Café zurück, um sich weit ausgreifend dem unheilvollen Weltgeschehen zuzuwenden. Lange Passagen sind dem spanischen Bürgerkrieg, dem italienischen Massaker in Addis Abeba oder der Hinrichtung des Widerstandskämpfers Helmut Hirsch gewidmet. Die Rückgratlosigkeit Hamburger Lokalpolitprominenz ist genauso Thema wie die Großartigkeit des Orgelbauers und Schriftstellers Hans-Henny Jahn, dieses Genies in einer Zeit blühender Mediokrität. Höhnisch rechnet der Erzähler mit der diplomatischen Impotenz des Völkerbundes und der Beschwichtigungspolitik der britischen Regierung gegenüber dem Naziregime ab. Dann wieder verliert er sich in seitenlange Zitate aus völkerrechtlichen Verträgen. Steinfeld klagt Korruption und Gesinnungslosigkeit an, Ungerechtigkeit und Verrat. Mal trägt er seine Kritik in reimenden Versen vor, häufig mit beißendem Sarkasmus, und manchmal zieht er auch das hohe, heute unangenehm pathetisch klingende Stilregister. Nicht selten lässt Steinfeld sich dabei von der eigenen Wortgewalt fortreißen.
Und der mittelmäßige Mann ist, wie er ist. Der gewissermaßene Mensch, der sozusagende Mensch, der gemeintümliche Mensch, der wohleingerichtete Mensch, der limitierte Mensch, der vielfach illustrierte Mensch, der Mensch aus zweiter Hand, der herumgereichte Mensch, der formgegossene Mensch, der Freilaufmensch mit Rücktrittbremse, der Mensch aus der Konservendose, der Trottoir- und Rinnsteinmensch, der wechselseitige Mensch auf Gegenseitigkeit, der irdene Herdenmensch, der parfümierte, einbalsamierte Mensch, der gehobelte, gebügelte Mensch, der korrekte Mensch in allen Lebenslagen, der Bruttomensch, der Nettomensch.
Aus zeitlichem Abstand von gut 80 Jahren betrachtet, wirken solche kabarettistischen Wortspielereien seltsam zahnlos. Manches mehr ließe sich bekritteln an diesem Roman. Eines aber kann man Justin Steinfeld sicherlich nicht vorwerfen: mangelnde Haltung. An zwei Stellen weist der Autor in »Ein Mann liest Zeitung« selbst auf die Entstehungsgeschichte des Romans hin. Zweimal sei die Arbeit am Manuskript unterbrochen worden. Die erste Pause ist dem Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei 1938 geschuldet, die zweite Steinfelds Verschiffung nach Australien. Obwohl das genaue Entstehungsdatum des Manuskripts nicht bekannt ist, lassen diese Einschübe vermuten, dass Steinfeld seine bitteren Emigrationserfahrungen aus sehr kurzer historischer Distanz literarisch verarbeitet hat. Und dabei hätte Steinfeld eigentlich allen Grund zur Klage gehabt. Doch Selbstmitleid ist seine Sache nicht. Sein Sarkasmus schützt ihn, den aus Deutschland vertriebenen Emigranten, vor jeder Art von Lamoyanz. Allein das darf auch heutigen Leserinnen und Lesern noch einiges an Respekt abnötigen.
Soweit das etwas durchwachsene Urteil von André Klahn über »Ein Mann liest Zeitung«, den neu aufgelegten Emigrantenroman von Justin Steinfeld. Erschienen ist er im Frankfurter Schöffling Verlag, 528 Seiten, 28 Euro.
Wer entscheidet eigentlich über die Fragen der digitalen Zukunft? Die großen Konzerne, namentlich also Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Oder die Politik, also wir alle?
Ja, das ist die große entscheidende Frage danach, wer eigentlich in Zukunft die Welt regieren wird. Wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass uns die großen Internetkonzerne immer mehr bis ins Unterbewusstsein hinein manipulieren werden? Oder gibt es doch noch eine Chance für eine Autonomie des Menschen, fernab technologischer Einflussnahme? Genau mit dieser entscheidenden Machtfrage der digitalen Zukunft beschäftigt sich das neue Sachbuch »Prinzip Mensch« von Paul Nemitz und Matthias Pfeiffer. Heute Abend ein Thema bei meiner Kollegin Melanie Longerich in der Sendung »Andruck« ab 19.15 Uhr. Und mit diesem Hinweis endet heute der Büchermarkt. Mein Name ist Gisa Funk und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.